Vielen Dank für euch vom Lobpreisteam. Genau. Sehr schön, dass ihr uns so in den Lobpreis reingeleitet habt. Hätte man irgendwie noch die ganze Zeit weitermachen können. Ja, ich habe euch ein Thema heute mitgebracht. Das heißt Gottesdienst 2.0. Genau. Vielen Dank. Den Rest mache ich dann. Du kannst entspannen. Danke dir. Gottesdienst 2.0 oder Gottesdienst für Fortgeschrittene heißt mein Thema heute Morgen. Ich könnte euch jetzt fragen, es wäre bestimmt mal mega spannend, wie stellt ihr euch den perfekten Gottesdienst vor? Wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde, wie viele Leute sind wir, ich weiß es nicht, aber ich würde wahrscheinlich genauso viele Antworten bekommen, wie heute Morgen hier Leute sind, wie dein Traumgottesdienst, dein perfekter Gottesdienst aussieht. So, damit habe ich euch aber ein bisschen auf die falsche Fährte geführt, weil es geht mir heute Morgen gar nicht um den Gottesdienst, den wir hier feiern, sonntags zwischen 10 und 10:15, sondern es geht mir um einen ganz anderen Gottesdienst. Den Gottesdienst, der 24/7, die ganze Woche, tags, nachts, jede Stunde stattfindet. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Gebetshaus Augsburg. Da gibt es Gottesdienste, die 24/7 rund um die Uhr, tags und nachts stattfinden. Nein, das ist auch nicht da, wo ich euch hin mitführen will. Ich will euch noch zu einem ganz anderen Gottesdienst führen. 24/7, rund um die Uhr. Das ist nämlich der Gottesdienst, den du in deinem Alltag feierst. Um den Gottesdienst soll es heute gehen. Gottesdienst 2.0 oder Gottesdienst für Fortgeschrittene. Das sind also nicht, ist nicht diese Haltung, dass wir hier sitzen, eine Viertelstunde, 1:20, heute wird es länger. Es liegt aber nicht an mir, an Hans, nein, Quatsch, Entschuldigung. Alles gut. Meine Predigt wird heute leider auch etwas länger, aber ihr werdet Gutes mitnehmen. Und deswegen, genau, es geht nicht um diesen kleinen Ausschnitt in der Woche. Und dann gehen wir wieder nach Hause, sagen Tschüss und dann geht alles wieder weiter wie bisher, sondern es geht um den Gottesdienst 2.0, der sich an diesen Gottesdienst 1.0 anschließt, wenn wir nach Hause gehen, heute und wenn unsere nächste Woche wieder beginnt. Genau, wenn du Christ wirst, ist es meistens so, dass dieses Erlebnis von einem lebendigen Gottesdienst für dich etwas ganz Neues ist. Du kommst hier rein, schnupperst hier rein, nicht nur bei uns, es gibt andere gute Gemeinden, es sind wenige, aber es gibt sie, nein Quatsch. Aber schön, dass du hier bist. Hier, glaube ich, gibt es wirklich gute Gottesdienste, wo du viel mitnehmen kannst. Und wenn du hier das erste Mal da bist, denkst du, wow, cool. So kann Glaube aussehen, so kann Gemeinschaft aussehen, so kann Gott wirken. Und das, sage ich mal, ist der Gottesdienst 1.0. Und den genießt du und freust dich eine ganze Woche lang auf den nächsten Sonntag, wenn es endlich wieder weitergeht. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es hoffentlich bei vielen Klick macht und du verstehst, wow, Gott möchte dich in noch etwas ganz anderes reinführen. Nämlich nicht nur, dass du hier Sonntag für Sonntag Gottesdienst konsumierst, sondern dass du Gottesdienst 2.0 in deinem Alltag lebst. Und das ist das erklärte Ziel von Gott. Das ist keine Option, das ist nicht nur irgendwie für die Experten, sondern nein, Gott möchte das für jeden von uns, dass wir lernen, Gottesdienst viel, viel umfassender zu leben. Ich habe uns einen Text mitgebracht heute Morgen aus Römer 12. Da geht es um diesen Gottesdienst 2.0 und es wird ganz praktisch und herausfordernd, wie ich finde. Ich lese uns den ersten Vers vor aus Römer 12. Da sagt Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt wisst ihr auch, woher ich meinen Titel genommen habe. Hier steht wirklich Gottesdienst drin. Es geht um den vernünftigen Gottesdienst. Und jetzt ist die Frage für uns, ja, was ist denn ein vernünftiger Gottesdienst? Im griechischen Urtext steht hier logikä latreia. Und ihr merkt, deswegen habe ich es euch hier aufgeschrieben, vernünftiger Gottesdienst, latreia ist der Gottesdienst, vernünftig, logikä. Da steckt was von Logik drin. Ganz klar. Was ist jetzt ein vernünftiger oder ein logischer Gottesdienst? Logik hat immer etwas damit zu tun, dass ich von etwas anderes ableite. Ich habe eine Ausgangssituation und von der leite ich etwas anderes ab. Beispiel. Ich mache in der Wüste eine Safari, Alles schön und gut, sitze im gesicherten Safariwagen, fahre durch die Savanne, tolles Panorama, die Sonne geht schon fast unter und plötzlich sehe ich an einer Wasserstelle drei Giraffen. Und dieses Motiv ist so toll, ich gucke mich kurz um, steig aus, gehe ein paar Schritte von meinem Safari-Auto auf diese Wasserstelle zu und will diese drei Giraffen aus der besten aller Perspektiven fotografieren. Ich bin in der Hocke, guck so, dass die Sonne, Hälse der Giraffen, ja, so schön Anordnung und so weiter. Plötzlich höre ich ein Rascheln im Gebüsch, etwa 40 Meter vor mir. Und dann sehe ich, okay, dieses Rascheln, es ist ein Tiger. Jetzt beginnt die Logik in meinem Kopf einzusetzen. 40 Meter vor mir ist ein Tiger. Ich weiß, dass Tiger bis zu 65 km/h schnell rennen können. Ich rechne ganz schnell in meinem Kopf, das heißt, dieser Tiger ist in 2,2 Sekunden bei mir. Logische Konsequenz, ihr Lieben. Umdrehen, Gas geben, ins Auto reinspringen, Türen zu, Fenster zu. Das ist die einzig logische Konsequenz, die ich aus dieser Situation ziehe, oder? Alles andere wäre sehr lebensmüde und fahrlässig. Okay, ihr werdet jetzt immer an einen Tiger denken, wenn es um Logik geht. Es geht um logische Ableitungen und wir machen hier erstmal einen Cut. Wir lassen das mal so stehen und lassen das mal so wirken. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Es geht um logische Ableitungen und das, was Paulus hier im Römerbrief macht, dazu müssen wir etwas verstehen. Und zwar, dass es in den neutestamentlichen Briefen fast ausnahmslos immer so ist, dass die so aufgebaut sind, es gibt den ersten Teil. In diesem ersten Teil dieses Briefes wird beschrieben, was Gott alles für uns getan hat. In einer, ja, ganz, es wird ausgebreitet. Du kannst es richtig genießen. Du kannst da drin baden. Und dann gibt es fast ausnahmslos einen zweiten Teil. Der wird immer eingeleitet mit deswegen oder aber und darum. Das sind diese Signalwörter. Und das heißt, jetzt wird der zweite Teil des Briefes eingeleitet und jetzt kommt, was sich logisch aus dem ersten Teil ableitet. Aus dem, was Gott für uns getan hat, was sich logisch davon ableitet. Und wir haben den ersten Teil tatsächlich des Römerbriefes in den Kapitel 1 bis 11. Jetzt dürft es bei euch schon klingeln, wir sind im Kapitel 12, das heißt gerade am Anfang dieses zweiten Teils. In den Kapiteln 1 bis 11 beschreibt Paulus ganz groß, tief und eindrucksvoll, was Gott für uns getan hat und ich nehme euch ein bisschen mit hinein. Römer 3, Vers 23, da heißt es, dass kein Mensch aus eigener Kraft Gottes Herrlichkeit erlangen kann. Logisch, oder? Kein Mensch wird an der Grenze seines Todes sagen, ich pack's. Wir brauchen Errettung. Und hier in Römer 3, Vers 23 sagt Gott, er hat uns umsonst gerechtfertigt durch seine unermessliche Gnade, die er uns in Jesus geschenkt hat. Das hat Gott uns durch Jesus geschenkt, seine Gnade, dass wir umsonst gerechtfertigt werden. Das Einzige, was unser Part ist, ist diese Gnade wie ein Geschenk anzunehmen, mehr nicht. Römer 5, Vers 1 und 2, da heißt es, dass wir wirklich Frieden mit Gott haben und nichts mehr zwischen Gott und uns steht. Ich habe vor einigen Jahren einen jungen Mann aus dem Iran getauft, der aus einem muslimischen Umfeld kam und der aber selber mit dem Islam herzlich wenig zu tun haben wollte. Aber sein Umfeld war so und er sagte, ich will das nicht, da ist so eine Last, ob ich alles richtig gemacht habe. Und ständig lebe ich mit dieser Angst im Nacken, dass Allah mich am Ende doch verdammt, dass es nicht gereicht hat. Und als er verstanden hat, dass es niemals reicht. Niemals. Und dass deswegen Gott alles getan hat. Und dir alles hingestellt hat und sagt, hey, nimm's. Du darfst mein Kind sein. Dir ist vergeben. Das war so eine immense Freude, das habe ich selten so erlebt. Und ich wünsche euch jedem, dass ihr das mal mitbekommt, bei jemandem, der nicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist oder so, sondern was das mit einem Menschen macht, der irgendwie eine Angst vor Gott hatte und dann in Jesus erlebt, wow, du brauchst keine Angst mehr haben, weil Gott selber 100% für diesen Frieden investiert hat und ihn dir anbietet. Römer 5, Vers 8. Da heißt es, dass Gott seine Liebe zu uns schon zu einem Zeitpunkt geschenkt hat, als wir noch Sünder waren. Für jeden von uns, der heute Morgen hier sitzt, ist Jesus gestorben. Wann? Ein bisschen mitdenken. Vor 2000 Jahren. Keiner von uns hat zu diesem Zeitpunkt gelebt. Keiner von uns konnte Jesus bitten und betteln oder irgendwas hinlegen und sagen, hier Jesus, komm, ich biete dir wenigstens das bisschen an, damit du. Nein, Jesus hat es für jeden von uns vor 2000 Jahren gemacht, zu einem Zeitpunkt, als wir noch Sünder waren, hat er dir und mir 100% die Vergebung zugesprochen am Kreuz. Und weil wir aufs Kreuz gucken dürfen und da alle unsere Schuld hängt, brauchen wir nicht mehr zweifeln. Wir dürfen drauf gucken und das ist der Garantiepunkt für unsere Rettung, für Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die im CFA sind. War das jetzt? Okay. Ja, Leute, unsere Rettung liegt nicht in einer Kirchenzugehörigkeit, in gar nichts Äußerlichem oder was weiß ich. Unsere Rettung liegt in Jesus. Und wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dann sagt Gott uns zu, hey, dir ist vergeben. Die Gnade ist wirksam in dir und es gibt für dich keine Verdammnis mehr. Du kannst fröhlich und frei und glücklich leben und du wirst eines Tages sterben, das ist nicht schön, aber du weißt, du kommst durch das Gericht, du gehst am Gericht vorbei, weil Jesus all deine Schuld, dein Versagen, deine Schwächen, alles getragen hat. Ist das nicht genial? Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und das letzte, Römer 10, ihr merkt, das sind alles Römerstellen, ja? Paulus baut es auf. Er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jeder. Es geht nur um den Namen von Jesus, es geht nicht um deine Vorgeschichte. Ich war mit einem Mann zusammen ein paar Monate unterwegs im Gefängnis in Brandenburg, der mehrere Frauen auf dem Gewissen hatte. Wirklich, also ein, ja, Serienmörder, weiß ich nicht, der mehrere Frauen ermordet hat. Und der im Gefängnis Jesus gefunden hat. Und das ist echt heavy. Menschlich gesehen, irdisch gesehen, ist dieses Ding echt heavy. Menschlich gesehen, irdisch gesehen, gibt es da einen ganzen Rattenschwanz, der hinterher noch zu regeln ist und wahrscheinlich auch nie ganz geregelt wird. Da werden Menschen mit Schmerz, mit Leid, mit Trauer leben müssen. Aber auch für sie ist Jesus gestorben. Aber auch für diesen einen Mann, der so viel Blut an seinen Händen hat, ist Jesus gestorben. Und wenn du dann verstehst, dass du Jesus anrufen darfst und dass Jesus nicht deine Vergangenheit wegwischt, dass er auch nicht kleinredet, aber sagt, okay, wir machen einen Neuanfang, hier gibt es einen Cut und deine Schuld ist dir vergeben, dann ist das das Größte, was wir erleben können, was wir haben können als Menschen. Und das ist wirklich unsere einzige Hoffnung, die wir haben in Jesus. Und ich wollte euch jetzt einfach mal mit diesen Zusagen ein bisschen beschenken, mit diesem ersten Teil bis Ende Kapitel 11. Und am Ende von Kapitel 11 schließt Paulus dann so, er sagt, wie wunderbar ist doch unser Gott, Vers 33, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis, denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Steht da wirklich? Also, Amen. Und ihr merkt, ja, da ist Paulus mit seiner Vorpredigt, mit seinem Teil 1 sozusagen fertig. Amen, wie wunderbar unser Gott ist. Man könnte ein Lobpreislied draus machen. Vielleicht gibt es das schon. Muss man mal gucken. Ja, aber alles, Kapitel 1 bis 11, zielt darauf, dass Gott dir und mir heute Morgen sagen möchte, wie wunderbar gnädig und liebevoll er ist und wie er mit Haut und Haaren sich eingesetzt hat für dich und für mich, dass wir Rettung erfahren. Wisst ihr, Gott ist in der Zwickmühle gewesen. Hätte er einfach gesagt, ist nicht so schlimm, hätten wir ein Problem gehabt. Hätte Gott wirklich zum Naziregime und all dem, was da passiert ist, sagen sollen, war nicht so schlimm? Schwamm drüber? Nein, Gott musste wirklich an dem Gericht festhalten, um Sünde und so teuflische Dinge, wie sie auch heute wieder abgehen in der Welt, wirklich zu verurteilen. Er musste an dem Urteil festhalten, sonst wäre er kein gerechter Gott gewesen. Aber er wollte uns auch lieben und retten. Und deswegen musste er einen Weg finden, um uns, um das Urteil bestehen zu lassen, aber uns da irgendwie rauszuziehen, durchzuziehen. Und das Einzige, was er tun konnte, ist, dass er dieses Urteil getragen hat. Und jedem, der sein Herz dafür aufmacht und es annimmt und sagt, okay, Geist Gottes, ich will, dass du mir vergibst in Jesus und mein Herz jetzt veränderst, dass das, was du willst, reinkommen und wachsen kann, der darf diese Rettung annehmen, erfahren und erleben. Okay, damit komme ich wieder zu unserem Tiger zurück. Was hat unser Tiger jetzt mit der Predigt zu tun? Nichts. Ich wollte einfach eine völlig sinnfreie Geschichte mal erzählen, gucken, wie er reagiert. Nein, der hat natürlich was mit dieser Predigt zu tun. Es ging in dieser Geschichte vom Tiger um eine einzig logische Konsequenz, die logisch, nachvollziehbar und sinnvoll ist. Und das, was Paulus jetzt macht in Kapitel 12, in diesem zweiten Teil des Römerbriefes, der jetzt beginnt, ist, er hält uns jetzt vor Augen, was aufgrund dieser Gnade, die Gott uns geschenkt hat, die einzig logische Konsequenz ist. Die einzig logische Ableitung. Und er sagt, hey, ihr Lieben, wenn Gott uns so gedient hat, wenn Gott uns so gedient hat, dann ist doch die einzig logische Konsequenz, dass wir aus Dankbarkeit jetzt, dass wir Gott dienen. Die zwei Seiten des Gottesdienstes sozusagen. Gott hat uns gedient. Und jetzt dürfen wir logisch abgeleitet ihm dienen aus Dankbarkeit, um ihm etwas dafür zurückzugeben. Was Paulus hier sagt, ihr lieben Leute, es wäre doch völlig unlogisch, wenn wir aufgrund dessen, was Gott für uns getan hat, uns hier einmal pro Woche für anderthalb, ein Viertel oder anderthalb, wie auch immer, Stunden hier zusammentreffen, das Ding feiern und dann nach Hause gehen und es hätte keine Auswirkung auf uns, auf unser Leben, auf unsere Beziehungen. Da wird doch was nicht stimmen. Das wäre doch irgendwie unlogisch. Das einzige Logische ist doch, dass wir das, was Gott uns getan hat, aufnehmen, verarbeiten in uns und es zu logischen Folgen in unserem Leben, in unserem Zusammenleben, in unserem ganzen Sein werden lassen, indem wir Jesus, den Herrn, in unserem Leben wirklich ja, sein lassen. Und deswegen nochmal die Frage, konsumierst du noch Gottesdienst? Oder lebst du schon Gottesdienst? Bist du noch einmal pro Woche im Gottesdienst 1.0? Oder lebst du die ganze Woche über schon Gottesdienst 2.0? Denn das ist das, wo Gott uns hinführen möchte. Der erste Vers ist nicht besonders prickelnd. Gott sagt, er möchte, dass wir unser Leben als Opfer hingeben. Okay, Opfer ist irgendwie nicht so, wo wir jetzt gleich in die Luft springen. Wir verstehen das als ein vollständiges Geschenk an Gott. Dass wir uns ihm zurückschenken, weil er sich uns als erstes geschenkt hat. Und das Schöne ist, jetzt achtet mal drauf, Vers 1, ich habe ihn jetzt nicht mehr, ihr lest ihn zu Hause nochmal nach, es geht nicht um Schlachten, um Töten und sowas. Vers 1 sagt Gott durch Paulus, ich möchte, dass ihr ein lebendiges Opfer seid. Ein quicklebendiges Opfer. Ein Opfer, das lebt, das sprudelt vor Energie, vor Kraft, vor Frieden aus einer übernatürlichen Quelle und sich dann Gott im Alltag einfach zur Verfügung stellt und sagt, Herr, du darfst in mir und durch mich leben und wirken. Das ist der logische Gottesdienst, der sich ableitet. Okay, wir sind immer noch bei Vers 1, wir gehen jetzt zu Vers 2. Der ganze Abschnitt hat 21 Verse, ihr könnt euch darauf vorbereiten. Ab Vers 2, da lesen wir jetzt dieser Gottesdienst, den Gott für uns vorgesehen hat, wo der seinen Anfang nimmt. Ich lese Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist, was ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Okay, ich denke, wenn wir diesen Vers lesen, alleine an diesem Vers merken wir schon, dass Christsein nichts Trockenes ist. Nicht irgendwie ein Ritual, was wir einmal pro Woche irgendwie abziehen, sondern etwas höchst Dynamisches. dass Gott wirklich etwas in uns in Bewegung setzen möchte. Er möchte etwas in uns verändern, in unserem Wesen verändern, in unserer Haltung verändern, in unserem Charakter, in unseren Beziehungen. Und das Ganze, wo beginnt das? Wow, in unserem Denken. Der logische Gottesdienst beginnt als erstes in unserem Denken. Das hat nichts mit positives Denken zu tun. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wird schnell merken, beim positiven Denken geht es immer nur um mich. Ja, ich bin stark, ich bin schön, ich schaffe das, ich. Bei dem, worum es hier geht, ist Gottes Gedanken, Gottes Sichtweise über uns und über andere Menschen, die in unser Denken zu integrieren. Und da geht es nicht immer nur darum, um mich. Es geht vor allen Dingen um Gott. Und das ist der entscheidende Unterschied auch zum positiven Denken. Was Gott hier meint, ist, dass wir in alle Lebensumstände, die uns gerade umgeben, dass wir in alle Beziehungen, die wir gerade haben, ob sie gerade gut flutschen oder irgendwo auch haken, dass wir seine Gedanken mit reinnehmen. Dass wir einen Cut machen und sagen, okay Gott, ich denke jetzt gerade und fühle jetzt gerade so und so über diese Situation oder über den Menschen. Und jetzt mache ich einen Cut und sage, okay Geist Gottes, jetzt offenbar du mir bitte mal, was Gottes Gedanken darüber sind. Und wir werden überrascht sein, dass Gottes Gedanken und unsere Gedanken nicht immer deckungsgleich sind. Vielleicht habt ihr es schon entdeckt. Ihr habt das schon manchmal entdecken müssen und mich korrigieren müssen. Ein absolut spannender Prozess, wenn wir so jetzt in unseren Alltag gehen und unsere Gedanken verändern lassen. Aber genau hier beginnt ganz praktisch in unserem Alltag der Gottesdienst 2.0. Der Gottesdienst für Fortgeschrittene. Beispiel. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem, was auf mich zukommt, vor dem, was an Herausforderungen gerade vor mir steht. Vor dem, was ich gerade nicht kontrollieren kann, was ich nicht in der Hand habe und was ich hier und heute auch noch nicht steuern kann. Ich muss bestimmte Dinge im Leben einfach auf mich zukommen lassen. Es gilt für Menschen, die mit Jesus leben, genauso wie für Menschen, die ohne Jesus leben. Das ist das Leben. Und jetzt ist die Frage, wie reagiere ich drauf? Ich kann mit meiner Angst versinken. Und es gibt Menschen, die versinken in ihrer Angst. Auch gerade heute, in diesen Tagen, in dieser Zeit. Wie kannst du anders damit umgehen? Es beginnt in deinem Denken. Josua 1, Vers 9, einer meiner Lieblingsverse. Ich kann sagen, Gott, deine Gedanken über diese Situation sind souverän. Meine Gedanken nicht. Aber deine Gedanken über diese Situation sind souverän. Du bist der Herr und ich bin nicht hier, weil du mich übersehen hättest, sondern dass ich hier lebe, an diesem Ort, in dieser Zeit, in dieser Herausforderung, hat etwas mit dir zu tun. Du übersiehst es und du hast mich hier hingestellt, weil es einen Sinn macht, auch wenn ich manches noch nicht sehe. Und deswegen nehme ich deine Gedanken autoritativ für mich an, in meine eigenen Gedanken. Und ich sage, Josua 1, Vers 9, Gott, du sagst mir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ihr könnt nicht glauben, wie oft ich mir diesen Vers immer und immer wieder in meinen zarten jungen Jahren vorgesagt habe, in meine Gedanken hinein. Und es ist, dieser Sieg fängt in unseren Gedanken an. Und wir sind berufen und haben auch Vollmacht dazu, in unsere Gedanken göttlich hineinzusprechen durch Gottes Gedanken. Und wenn wir das tun, beginnt sich etwas zu verändern in unserem Alltag. Hier beginnt der Gottesdienst 2.0. Dass du nicht erst auf nächsten Sonntag warten musst, bis wieder etwas mit dir passiert, du in die Gegenwart Gottes kommst, Dinge sich verändern, sondern dass du Montag, Dienstag, Mittwoch wirklich in dieser Kraft Gottes leben kannst und Gottesdienst sich hier in dir, in deinem Herzen, in deinem Gedanken, in deiner Ruhe, in deinem Frieden verwirklichen kannst. Zweites Beispiel, da geht es um Beziehungen. Manchmal gibt es so Konstellationen, Begegnungen, Situationen, da würdest du am liebsten auf dem Absatz dich umdrehen, in die Garage gehen und eine kleine Rakete basteln, um diesen wertgeschätzten Herrn oder Frau, wer auch immer, auf den Mond zu schießen. Ich habe irgendwie gehört, vor 2-3 Tagen ist irgendwie eine Rakete auf der Rückseite des Mondes eingeschlagen, habe das mitgekriegt, keine Ahnung. Also irgendwie wurde das nur vorhergesagt, keiner konnte es sehen, weil es eben die Rückseite des Mondes war. Naja, tut auch nichts zur Sache. Aber wir wollen manchmal Raketen basteln, Menschen draufsetzen und wirklich auf den Mond schießen. Und wir können uns so herrlich in unsere Gedanken über andere Menschen verrennen. Das ist Wahnsinn. Wir bauen wirklich Gedanken über andere Menschen auf und stecken sie dann in eine Schublade. Und sobald er nur den Mund aufmacht, wir wissen sowieso schon, was er sagen will. Schublade wieder auf, Schublade zu, zack, drin. Wahnsinn. Und das zerstört Beziehungen, es zerstört Gemeinschaften, es zerstört Familien, Ehen, Gemeinden, Gesellschaften. Ich merke, dass ich absolut die Hilfe von Jesus brauche, weil ich genau so ein Typ bin. Ich kann Schublade auf, Schublade zu, bin ich ganz schnell dabei, gelingt mir sehr gut. Ich brauche immer wieder Jesus, dass ich mich zurückziehe und sage, Jesus, stopp mal. Jetzt bitte, sag mir mal deine Gedanken, weil in meinen Gedanken ist zu viel von mir selber drin und in meinen Gefühlen ist zu viel von mir selber drin, als dass ich überhaupt noch klar sehen, denken und fühlen könnte, wie du diese Person siehst. Und deswegen brauchen wir Gottes Gedanken über andere Menschen. Und wie kriegen wir die? Ich kriege sie immer wieder so, indem ich Bibel lese und von Gottes Liebe lese. Und lese, wie diese Liebe im Fluss ist und durch mich durchfließen will zu anderen Menschen. Das macht mein Herz schon mal weich. Da liegt ganz, ganz viel Potenzial schon drin, sich mit Gottes Liebe einfach zu beschäftigen. Und dann zu beten. Menschen einfach ins Gebet zu nehmen und zu sagen, okay, Rakete, Garage, Garagentor zu, Mensch vor Gottes Thron und ich bete jetzt für diese Person und sag, Heiliger Geist, segne du sie und zeig mir, wie du diese Person siehst. Und dann merke ich, jetzt passiert etwas mit meinem Herzen konkret mit dieser Person. Und mein Herz wird nicht nur allgemein wieder weich, sondern es wird weich in Bezug auf diese Person. Und dann beginnen auch meine Gedanken und meine Gefühle sich wieder zu verändern. Und ich bin mittendrin im Gottesdienst 2.0. Gottesdienst mitten im Alltag, mitten in meinem Umfeld, in dem Denken über mich, wo ich gerade stehe, in dem Denken über meine Beziehung und die Menschen in meinem Umfeld. Okay, das, was ich gemacht habe, ich wollte euch ein bisschen jetzt mit hineinziehen in diesen Gedanken, nicht wieder nach Hause zu gehen und zu sagen, schöner Gottesdienst. Amen, bis nächsten Sonntag, sondern zu sagen, hey Gott, so wie du mir entgegengekommen bist, mit deiner Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, möchte ich dir jetzt dienen und möchte Gottesdienst 2.0, so weit es an mir liegt, liegt ja nicht alles an uns, aber soweit es an mir liegt, diesen Gottesdienst weiter feiern, heute Nachmittag, morgen in der Arbeit, Schule, Studium, Nachbarschaft, Gemeinde, wo auch immer du bist. Und ich möchte mit uns jetzt noch ein bisschen weitergehen, noch ein bisschen in die Tiefe gehen. In die nächsten übrigen Verse, 19 Stück sind es noch, keine Sorge, ich werde sie abkürzen. Aber ich möchte ein bisschen noch mit reinnehmen und ich lade euch ein, dass ihr alle diese Verse jetzt einfach hört mal. Vielleicht die Augen zumacht, vielleicht auch nicht, ist egal, spielt keine Rolle. Aber dass ihr, ich schließe mich voll mit ein, dass wir einfach mal auf uns wirken lassen, wie Gott sich diesen Gottesdienst 2.0 vorstellt. Was seine Herzenssehnsucht ist. Dass wir so in unserem Alltag leben und dass wir uns einfach berühren lassen. Dass wir uns nicht unter Druck setzen, sondern einfach sagen, Heiliger Geist, wo möchtest du mich heute Morgen berühren? Wo legst du diese Last von Jesu Herz auf mein Herz, dass ich ab gleich in einer Viertelstunde meinen Gottesdienst 2.0 leben kann? Und es geht, wie gesagt, ich sage nochmal, nicht darum, dass wir uns jetzt selbst kasteien. Es geht darum, dass wir Gottes Kraft dafür in Anspruch nehmen. Und dann mit ihm ausgerüstet, mit ihm beschenkt, in unseren Alltag gehen und diesen Gottesdienst weiter leben. Paulus beschreibt, wie dieser Gottesdienst weitergeht. Eure Liebe sei ohne Falsch. Über diesen Vers bin ich früher immer wieder gestolpert und habe gedacht, hä, verstehe ich nicht. Tatsache ist, wir können manchmal Liebe vorspielen, einfach weil wir etwas erreichen wollen. Aber das ist gar nicht die echte Liebe. Die echte Liebe von Gott fließt einfach. Sie fließt zu Guten wie zu Bösen. Gott lässt seine Sonne aufgehen, zu Gerechten wie zu Ungerechten. Wahre Liebe fließt einfach, egal was zurückkommt. Und ich wünsche mir Gottesdienst 2.0, dass ich Menschen noch mehr lieben kann, egal was zurückkommt. Hass das Böse, hängt dem Guten an. Überall in der Bibel, vom Anfang bis zum Ende, heißt es immer, hasst nicht. Hasst niemanden. Das Einzige, was wir hassen sollen, ist alles das, was uns und andere ins Böse führt. Und ich wünsche mir Gottesdienst in unserem Alltag, in meinem Alltag, dass überall da, wo Keile zwischen Menschen reinkommt, wo uns und andere Dinge zum Bösen verführen, dass wir es hassen, mit ganzem Ernst. Keine Kompromisse machen, sondern wirklich weit, weit von uns weg drücken. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ich reibe mich an diesem zuvor. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey Jörg, tut mir leid, oder mir was Gutes tut, bin ich sehr schnell, sehr gerne bereit, ihm auch wieder was Gutes zu tun. Das ist eine Energie, die sich ergänzt und die genial ist. Aber was ist, wenn Menschen übersehen, was ich tue, es gar nicht so für ernst nehmen, wenn sie mich sogar irgendwie angehen, dann steht hier, Gottesdienst 2.0, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Wow, da hakt's. Und ich wünsche mir ein Herz, ein Gottesdienst in meinem Alltag, dass ich noch mehr lerne, weil Gott mir zuvor gekommen ist. Vor 2000 Jahren, das hatten wir vorhin. Dass ich anderen Menschen mit Liebe, Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit, Gutes tun, zuvorkommen kann, bevor sie mich bitten oder auch, wenn sie mir irgendwie nichts Gutes getan haben. Und das Ganze mündet im allerletzten Vers, Vers 21 von Römer 12. Das ist die Spitze eigentlich des Gottesdienst 2.0, auf das alles am Ende hinzuläuft. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und ihr Lieben, es gibt so viel Böses, wie auch immer du es nennen willst, in dieser Welt. Und es fängt in unserem engsten Umfeld an. Wenn wir uns auf die Füße treten, dann fühlt sich das auch böse an, dann fühlt sich das blöd an. Und was machen wir? Was ist Gottesdienst 2.0? Gottesdienst 2.0 ist, dass wir in die Knie gehen und sagen, Gott, ich kann irgendwie nicht mehr. Nicht aus eigener Kraft. Aber du hast so viel Gutes für mich getan. Und das tanke ich auf. Damit mache ich mein Herz voll. Damit fülle ich meine Gedanken. Und dann stehe ich wieder auf. Und ich gehe in meinen Alltag, in meine Beziehungen. Ich gehe in mein Denken hinein, alles, was mich klein machen will, wo der Teufel mich wirklich in die Knie zwingen will. Du bist nichts, du kannst nichts. Ich setze deine Gedanken dagegen, dass du mich gut findest, dass du mir vergeben hast, dass ich mit dir über Mauern springen kann. Und ich gehe in meine Beziehung rein und sage, ich bleibe nicht da stehen, wo Böses etwas kaputt machen will, sondern weil du die Mauer übersprungen hast, den Graben übersprungen hast, weil du die Brücke geschlagen hast, gehe ich rein und tu mein Bestes in deiner Kraft, dass ich Brücken baue. Gottesdienst 2.0 für Fortgeschrittene. Genau, kommt nach vorne. Ich möchte uns vielleicht eine Minute, anderthalb oder sowas einfach nochmal Zeit gönnen, dass du all das, was du gerade gehört hast, nochmal kurz sacken lässt und einfach mit deinem Herzen vor Gott stehst. Stehst, sitzt, wie auch immer, kannst auch aufstehen. Und sagst, Herr, ich möchte was mitnehmen. Ja, ich möchte wirklich was mitnehmen. Ich möchte nicht eben, dass es einfach nur der Gottesdienst 1.0 war, sondern ich will das, was du mir heute aufs Herz gelegt hast. Ja, ich will es mitnehmen. Und vielleicht gehst du schon mal gedanklich in deine neue Woche und überlegst mal, mit wem bist du heute Nachmittag zusammen, morgen, wie geht's los? Und lass dich einfach berühren, wo möchte Gott dir aufs Herz legen? Hey, da darfst du Gottesdienst 2.0 leben. Da darfst du mein Licht, meine Kraft, meine Hoffnung reinbringen und du musst es nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft meines Geistes, den ich dir schenken möchte. Amen.